Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der Vorschlag der europäischen Staats- und Regierungschefs für den Wiederaufbaufonds, der sei für das EU-Parlament nicht akzeptabel, das sagte EVP-Chef Manfred Weber. Die Kritik am Abschluss, die ließ ja nicht lange auf sich warten. Aber ist die Einigung der 27 nicht am Ende doch ein Beweis für ein handlungsfähiges Europa, das sich zusammenrauft? Oder standen nationale Egoismen zu sehr im Vordergrund? Darüber habe ich mit Kieran Klaus Patel gesprochen. Er ist Professor für europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts in München. Erinnern wir uns nur mal, sagen wir, an den Schumann-Plan 1950, 51 oder den Monet-Plan. Erinnern wir uns an die Souveränitäts-, Friedensbemühungen, Wiederaufbau-Loyalitäten der 50er, die Vorläufer der EG, die Montanunion, die Anfänge der europäischen Integration und schauen dann auf den Brüsseler EU-Finanzgipfel. Da scheint doch nicht viel übrig geblieben zu sein vom Gemeinsinn der EU, oder?
Ich würde sagen, da ist recht viel neu geschaffen worden. Es ist so, dass natürlich im Vordergrund auch der medialen Berichterstattung das Drama, die Konflikte, die Konfliktlinien stehen. Aber wir dürfen nicht übersehen, wie stark sich die tektonischen Veränderungen nochmal neu justiert haben mit diesem Gipfel, weil eben die Europäische Union in einer enormen Krisensituation sich als Akteur neu erfunden hat und das in mehrerer Hinsicht. Erstens ist es so, dass erstmals die Europäische Union selbst Schulden machen kann und das wäre noch vor einem halben Jahr nicht denkbar gewesen. Zweitens ist, glaube ich, ganz wichtig eben, dass die unglaubliche Höhe der Finanzmittel, die nun in den Wiederaufbau vorgegeben werden können. Zweitens aber auch, und das scheint mir fast noch wichtiger und wird eigentlich kaum gesehen, dass der mehrjährige Finanzrahmen verabschiedet wurde in einer Höhe, die ich eigentlich nicht für wahrscheinlich gehalten hätte. Und der dritte Punkt nur noch ganz kurz, dass eben auch in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit im Budget erstmal mehr drin steht, als man noch im Februar hätte erwarten können, dass also die Bindung an Formen und Kriterien von Rechtsstaatlichkeit durchaus etwas weiter sich entwickelt hat, als man zumindest befürchten musste noch vor wenigen Monaten.
Ich bleibe noch eine Sekunde beim Eingang und diesem Mythos. Ich habe das mit Absicht gesagt, weil ich glaube, dass Sie ein Kritiker dieses EU-Friedensgründungsmythos sind, der das zu sehr betont, richtig?
Es ist so, dass Frieden natürlich von Anfang an ein wesentliches Motiv im europäischen Einigungsprozess darstellte. Das Problem ist nur, dass wir heute häufig so eine Überhöhung dieser Gründungsgeneration haben, die deren Handeln und auch deren Pragmatik nicht gerecht wird. Also auch damals gab es unglaublich konfliktträchtige Verhandlungen, standen nationalen Interessen immer wieder im Vordergrund. Und das ist im Grunde nur in seinen Details vergessen worden. Aber ich darf daran erinnern, es wurde jetzt häufig in den letzten Tagen gesagt, dass das der längste Gipfel und die härtesten Verhandlungen jemals gewesen sein. Das ist richtig, wenn man das neben Nizza auf die Staats- und Regierungschefs selbst bezieht. Die Verhandlungen der frühen 60er Jahren dauerten aber im Zweifelsfall noch mal deutlich länger und waren auch mindestens so sehr von nationalen Positionen und auch teilweise sehr aggressiven und harten Worten gegeneinander geprägt. Also insofern hilft uns der verklärende Blick in die Vergangenheit nicht. Europa war immer kompliziert, war immer eine Mischung aus nationalen Interessen und dann doch auch dem Versuch, Kompromisszonen zu finden, die dann auch häufig wiederum mit idealistischem Überschwang verschmückt wurden und zugleich aber natürlich auch von der Idee geprägt sind, dass man eigentlich in solchen Krisen besser zusammensteht. Das war damals der Fall. Da ging es vor allem natürlich auch um Blockbildung gegenüber dem Sowjetsystem und dem Ostblock. Heute sind es natürlich auch wieder globale Konstellationen, die dazu führen, dass man letztendlich doch zu einem Kompromiss kommt. Also insofern scheint es mir wichtig, nochmal unter das Grundrauschen der medialen Inszenierung und der Tagespolitik auf die grundsätzlichen und auch strukturellen Veränderungen zu blicken. Und die erscheinen mir in Bezug auf den Gipfel vom letzten Wochenende durchaus als sehr groß.
Die Tatsache, dass man kapiert hat, nationalstaatliche Alleingänge bringen nichts. Sehen wir das nicht aber heute doch auch wieder? Wir sehen Trennlinien Nord-Süd. West, Ost, Groß, Klein, frugale Vier und so einige Sezessionisten in Osteuropa vielleicht?
Wir sehen natürlich heute eine neue Rolle des Nationalstaates und den Aufstieg populistischer Kräfte. Ich glaube zum Beispiel auch, dass man die Position von Ministerpräsident Rutte nicht verstehen kann, ohne den 17. März 2021 sich vor Augen zu halten, wenn das nächste Mal in den Niederlanden abgestimmt werden wird. Und er nicht zuletzt unter dem Druck von deutlich rechtsstehenden Parteien dann sich auch auf so eine nationale Selbstinszenierung innerhalb der letzten Tage eingelassen
haben. Auch mal vom sogenannten Nexit gesprochen, ne?
Richtig, der wird auch wieder diskutiert von diesen rechten Parteien, von der VVD unter Wilders und der Thierry Baudet-Partei. Also insofern ist das eine Frage, die durchaus das politische Klima in den Niederlanden bestimmt. Und deswegen ist das tatsächlich eine Situation, die politisches Agieren auf europäischer Bühne deutlich verkompliziert. Das ist selbstverständlich. Ich denke auch, wir haben in den letzten 10, 15 Jahren gesehen, wie in Europa, aber natürlich auch global der Nationalstaat und gerade auch rechtspopulistische Parteien auf dem Vormarsch sind. Und das hat natürlich auch dieses Ergebnis mitgeprägt. Ich würde nur davor warnen, das als etwas völlig Neues zu verstehen. Ich würde auch nicht gesagt haben wollen, dass alles nur positiv ist. Mir ist nur wichtig zu sagen, dass dieser Gipfel insofern historisch ist, weil er wirklich den Charakter der Europäischen Union noch mal etwas weiter verändert. Weil manches, was eben unwahrscheinlich galt, und das hat schon damit zu tun, dass die Union so stark zusammensteht, trotz des Ausscheidens Großbritanniens bis hin zu diesen neuen Formen des Schuldenmachens, dass die eigentlich kaum erwartbar gewesen wären, wenn man nur wenige Monate zurückblickt.
Also ich höre raus, sie funktioniert nicht weil, sondern obwohl es 27 sind. Und wenn das mit der Südosteuropa-Erweiterung weitergeht, dann haben wir bald noch mehr. Ich will ein bisschen Wasser in Ihren pragmatischen Wein gießen. Im Februar scheiterte die Verabschiedung des EU-Haushalts, dann kam Corona und die Solidarität ging fast flöten. Gibt es überhaupt noch sowas wie europäischen Gemeinsinn oder beschränkt er sich, ich mache es jetzt mal feuilletonistisch spitz, auf polnisches und italienisches Toilettenpapier?
Der Gemeinsinn war immer fragil und der wird immer wieder neu gefunden und erfunden. Und mein Problem, das ich hauptsächlich im Moment sehe, ist, dass es eines weiteren Dialogs mit den Bürgerinnen und Bürgern bedarf, um zu fragen, worin liegt eigentlich der genaue Wert dieser Europäischen Union? Und es ist so, dass zum Beispiel auf dem Brüsseler Gipfel selbst an die beteiligten Staats- und Regierungschefs immer wieder Statistiken und Zahlen in Bezug auf den ökonomischen Mehrwert von Europa herumgegeben wurden. Ich glaube, wir brauchen eine viel breitere öffentliche Debatte darüber, was denn Europa für die Bürgerin eigentlich selbst darstellt. Eine aufgeklärtere Debatte, in der auch ökonomische Argumente nicht das Einzige sein dürfen. Und die hat mir in den letzten Wochen eigentlich zu sehr gefehlt. Auch das ist so ein bisschen untergegangen in dem Sprechen über die nationalen Interessen und eben das, was man für das eigene Land jeweils erreicht hat. Vor allen Dingen natürlich auch in anderen Gesellschaften, wo dieser Diskurs noch stärker war. Ich denke an Italien, ich denke auch an die Niederlande, ich denke an Polen und Ungarn in diesem Zusammenhang.
Manfred Weber, der Chef der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament, fragt, glaube ich, zu Recht, wo bleibt der europäische Mehrwert? Soweit ich Sie kenne, würden Sie eher auf die ganz konkreten Transformationsaufgaben setzen, vor denen Europa jetzt steht? Also Digitalisierung, Flüchtlingsproblematik, Corona-Problematik und so weiter?
Also ich gebe Herr Weber recht, dass da vieles von dem, was wichtig ist und was Zukunftsaufgaben angeht, nicht so weitgehend umgesetzt wurde, wie ich es mir auch gerne erwünscht hätte und wie es, glaube ich, für Europa gut wäre.
Und also Europa nicht nur als Fiskalunion.
Nicht, ja, auch das. Und es ist ja so, dass das letzte Wort da noch nicht gesprochen ist, weil das Europäische Parlament ja im Entscheidungsprozess auch nochmal ein Wort mitzusprechen hat. Mhm. Auch in Bezug zum Beispiel auf die Rechtsstaatlichkeit, in Bezug auf die Bindung an das Budget. Also das sind wichtige Faktoren. Ich würde eben wiederum nur sagen, wenn man historisch zurückblickt, dann ist interessant, dass die Europäische Union zu so viel überhaupt in der Lage war. Insofern ist die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Wenn man kontrafaktisch sich überlegt, wo die Europäische Union vor 10, vor 20 Jahren stand und sich knapp überlegt, was wäre passiert, hätte die Pandemie die Europäische Union damals getroffen, dann wäre ich, denke ich, nicht allein, wenn ich denke, dass es undenkbar gewesen wäre, dass die Union mit doch so gewaltigen Mitteln auf diese Krise hätte reagieren können. Also auch da ist eigentlich, glaube ich, das Glas oft wieder eher voll als leer und das wird mir manchmal etwas zu wenig gesehen in der jetzigen Situation.
Sagt Kieran Klaus Patel, er lehrt europäische Geschichte in München und sein letztes Buch heißt Projekt Europa, eine kritische Geschichte.